Und was machst du so? Auf die Frage antworten die meisten ziemlich schnell mit ihrem Beruf oder ihrer momentanen Arbeitsstelle. Sagen, sie seien Studentinnen, Lehrer, Elektrikerinnen oder etwas Ähnliches. Aber warum ist das eigentlich so? Warum nimmt Arbeit, genauer gesagt Lohnarbeit, einen so großen Platz in unserem Leben ein? Die österreichische Kulturwissenschaftlerin Silvia Weißengrube hat sich in ihrer Abschlussarbeit mit Arbeit und der Kritik daran auseinandergesetzt. Sie interviewte vier Menschen, die sich regelmäßiger Lohnarbeit mehr oder weniger stark verweigern und stattdessen versuchen, ihr Leben anders zu gestalten. Durch ihren Lebensstil und mit ihrem persönlichen und sozialen Engagement, so stellt Silvia Weißengruber fest, versuchen sie, widerständig in die Gesellschaft hineinzuwirken. Dabei betrifft ihre Kritik meist mehr als nur schlechte Arbeitsbedingungen und Löhne. Für viele Menschen überhaupt so wichtig, abseits vom Finanziellen.
Nun, ich sage mal, das ist schon auch eine Erziehungssache. Also unsere gesamte Bildung und Erziehung ist stark danach ausgerichtet, einmal etwas zu werden. Also irgendwie das reine Sein reicht irgendwie nicht. Und mit diesem einmal etwas zu werden ist hauptsächlich eine berufliche Verwirklichung gemeint. Und ja, darauf werden wir sozusagen trainiert, ja, dass wir irgendwie etwas erreichen müssen, das repräsentativ ist und zum Gesellschaftssystem, so wie wir es leben, beitragen. Und es hat enorm mit Anerkennung natürlich zu tun, die uns mit der Erfüllung von dieser Suggestion, die wir bekommen, zu tun hat.
Und vielleicht noch mal eine andere Frage. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dich mit dem Thema Arbeit zu beschäftigen in deiner Abschlussarbeit?
Das ist so passiert, dass ich zuerst dachte, mich mit Konsumrebellion auseinanderzusetzen, also so dass im überbewussten Konsum oder die Auseinandersetzung mit Konsum irgendwie versucht wird, eine manifestierte Aussage zu treffen mit dem Lebensstil. Und bin dabei bei der Literaturrecherche und Auseinandersetzung eben auf die zentrale Rolle des Lohnvertragsarbeitsmarktes gekommen und auf die Rolle unseres Lebensstils, der eben sehr stark konsumorientiert ist. Und dafür muss aber auch viel produziert werden, muss Geld vorhanden sein, um dieses ganze Spiel einfach am Laufen zu lassen. Und so bin ich dann auf dieses Thema gekommen und gleichzeitig, weil mir eben auffiel, dass in vielen gesellschaftskritischen Initiativen sehr professionell gearbeitet wird und ich mir die Frage gestellt habe, wie ist das möglich? Die laufen meistens ehrenamtlich, weisen aber doch eine hohe Professionalität auf. Woher haben die Menschen die Ressourcen? Und so habe ich diese zwei Gedanken zusammengeführt und mich auf die Suche gemacht.
Welche Kritik an Arbeit und an Lohnarbeit, das sind ja auch zwei verschiedene Dinge, ist denn von links überhaupt möglich und wie unterscheidet die sich, die dir jetzt angeguckt hast, also die Beispiele und Personen, die du dir angeschaut hast, wie unterscheidet sich solche Kritik von früheren Formen vielleicht auch?
Ich gehe jetzt einmal auf das Erste ein. Also, welche Kritik an Arbeit ist möglich? Einerseits finde ich, ist es auch von links her möglich, die starke Wertunterschiede von Tätigkeiten zu kritisieren, wenn man irgendwie davon ausgeht, dass links auch das mit einbedenkt, eine gewisse gleiche Grundvoraussetzung im Umgang mit Menschen zu ermöglichen, bei gleichzeitiger Respektierung von der individuellen Diversität, die wir haben. Und hier auch haben wir aber eine sehr große Wertunterscheidung in dem, wie sich Menschen verhalten, was sie tun, was sie zur Gesellschaft beitragen. Und diese Wertunterscheidung spiegelt sehr klar ein macht- und kriegsorientiertes Patriarchat. Und andererseits ist eben ein weitreichender Blick auf die Auswirkungen und Zusammenhänge von Lohnvertragsarbeit möglich. Also mit der Teilnahme am Lohnvertragsarbeitsmarkt produzieren wir, dienstleisten wir und konsumieren wir. Also wir schaffen uns eben einen recht guten Ort und ein wohliges Leben, während wir eben an der Zuspitzung Arbeiten, von ökologischen und sozialen Herausforderungen. Und damit halten wir auch eine von Konkurrenzkampf geprägte Leistungsgesellschaft aufrecht.
Wie unterscheidet sich denn die Kritik, die du in der Arbeit und auch jetzt im Interview formuliert hast, von früheren Formen der Kritik an Arbeit?
Also es gibt sehr unterschiedliche Formen von Kritik an Arbeit. Meines Erachtens, wo jetzt die Unterschiede sind, vor allen Dingen im Hinblick, wie sie mir begegnet sind, so, wo es tendenziell Richtung Aussteigertum geht, aber eben nur tendenziell, hier mehr Durchlässigkeit und gleichzeitige Mitgestaltung der Gesellschaft gewollt. Also so, wie ich eben herangegangen bin und dass ich mir Menschen angesehen habe, die sich aus bewusst ideologischen Gründen dazu entschieden haben, sich dem Lohnvertragsarbeitsmarkt so wenig wie möglich zur Verfügung zu stellen. Und diese Kritik hat schon sehr lange gegeben oder in verschiedenen Formen. Und was, glaube ich, erst vermehrt im letzten Jahrzehnt verstärkt aufgetreten ist, dass das gekoppelt wird, dieser Rückzug, mit einer aktiven Beteiligung an der Gesellschaft. Also ganz so 100% stimmt das jetzt auch nicht. Da möchte ich mich jetzt revidieren, weil es hat schon immer Gegenkulturbewegungen gegeben, die bewusst an der Gesellschaft arbeiten wollten, aber nicht so direkt mit dem Arbeitsthema an sich. Und da bei diesen Menschen war jetzt schon wirklich das schon eine Aussage, eben nicht an diesem Arbeitsmarktsystem teilzunehmen und gleichzeitig aber direkt wirklich den Kontakt und die Interaktion mit dem bestehenden System zu suchen. Und ich habe mich ja auch viel mit Hannah Arendt beschäftigt und die plädiert ja für eine Orientierung am Lebenskreislauf, auch in Bezug auf Arbeit, und begreift sie eigentlich alles als Arbeit, was zur Aufrechterhaltung des Lebens beiträgt. Und das widerspricht ja eigentlich unserem aktuellen Tun und Arbeit.
Und Arendt hat ja einen relativ weiten Begriff davon auch. Also bei Arendt habe ich immer den Eindruck, wäre es vielleicht verständlicher, es mit Tätigkeit zu übersetzen, weil der Arbeitsbegriff natürlich auch ein extrem aufgeladener ist, wie du das ja jetzt auch die ganze Zeit schon geschildert hast. Vielleicht können wir jetzt noch mal kurz auf die gelungenen und oder misslungenen Muster von praktischer Kritik eingehen. Die vier Personen, die du dir in deiner Arbeit anschaust, machen oder formulieren ihre Kritik ja sehr unterschiedlich und leben auch in ganz unterschiedlichen Verhältnissen. Einige gehen noch einer Lohnarbeit nach, andere nicht. Und diese verschiedenen Perspektiven würden mich noch einmal interessieren.
Ich habe schon erkannt, dass es Schwierigkeiten gibt, genauso wie mögliche Lösungen. Und dass diese Menschen zwar jetzt nicht klassisch die neoliberalen Werte übernommen haben oder sich bewusst dagegen entscheiden, sehr wohl sich aber die von diesen Werten beeinflussten Mustern aufrecht erhalten haben oder noch immer tragen. Und das sagen sie großteils auch selber, dass ihnen das auffällt und dass sie daran auch arbeiten, eben das zu transformieren. Und es sind genau irgendwie diese Reibflächen, wo ich halt irgendwie erkannte, dass die Transformation geschieht. Und das ist eben, wo dann den Menschen auffällt, dass sie doch noch sehr stark daran orientieren, ob sie jetzt nun Geld für ihr Tun bekommen oder nicht. Oder dass man sich gegenseitig bewertet, in dem, wie damit umgegangen wird. Oder ganz deutlich, wie Reproduktionsarbeit bewertet wird. Und das war den meisten sehr wohl wirklich bewusst und sie haben teilweise auch wirklich es als Arbeit bezeichnet, daran zu arbeiten, eben das zu ändern.
Und kannst du da nochmal konkrete Beispiele nennen? Also wie äußert sich diese Kritik an Lohnarbeit in der Alltagspraxis von den Leuten, mit denen du gearbeitet hast? Also was tun die, was ihrer Ansicht nach Kritik an Lohnarbeit oder Gesellschaftskritik ist?
Also so konkret, wenn ich kurz die Personen vorstelle, ist es so, dass einmal Raphael sich sehr seinem Vatersein gewidmet hat und wirklich, wenn einer Lohnvertragsarbeit nachgegangen ist, dann wirklich sehr penibel entschieden hat und abgewogen hat, ob das jetzt für ihn passt, ob das seinen Idealen nach entspricht. Und da war er sehr streng. Ja. Er hat 2/3 seiner Zeit nach dem Studium war arbeitslos gemeldet und 1/3 von dieser Zeit war in einem Lohnvertragsverhältnis. Und die Arbeiten sind auch immer aufgelöst worden, weil sie nicht seinem Idealen entsprochen haben. Und damals zum Zeitpunkt des Interviews oder der Interviews war ihm sehr stark engagiert am Aufbau einer Gemeinschaft, einer Wohn-, Lebens- und Arbeitsgemeinschaft. Dann die Regina, die war im Pflegeberuf tätig und hat sich bewusst von 100% auf 75% Anstellung und dann wollte sie auf 50% sich herabsetzen lassen. Das hat nicht funktioniert und dann hat sie ganz gekündigt und war sonst in vielen verschiedenen kapitalismuskritischen Initiativen, Vereinen tätig. Was bei allen vertreten war, ist eine bewusste Auseinandersetzung mit Lebensmittelbesorgung und Qualität. Also sei es jetzt bei Food Corps, sei es jetzt mit eigenem Acker, sei es mit teilweise Selbstversorgungsambitionen und so weiter. Und da ist ihm die Sarah sozusagen das Vorzeigebild. Die hat gelebt, von am meisten schon gelebt, wovon die anderen gesprochen haben, auf einer Hofgemeinschaft, die nach solidarischer Ökonomie geregelt ist und wo manche Personen hauptsächlich oder eigentlich nur am Hof tätig sind und manche auch nebenbei noch eines Broterwerbs nachgehen und andere auch viel mit Tauschgeschäften irgendwie. Arbeit.
Mich würde jetzt nochmal interessieren, weil du Regina beschrieben hast als jemand, die gerne die Arbeitszeit reduzieren wollte, explizit auf 50%. Und die, wenn ich mich richtig erinnere, auch von der Belastung der Lohnarbeit oder jetzt speziell ihrer Pflegetätigkeit gesprochen hat. Du sprichst ja in deiner Arbeit auch den strukturellen Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit einerseits und der Überlastung durch zu viel Arbeit oder durch zu viel schlechte Arbeit in Anführungszeichen an. Kannst du vielleicht dann nochmal diesen Zusammenhang ein bisschen genauer erläutern?
Ja, sozusagen das Arbeitslosen her. Also es braucht die Arbeitslosen irgendwie, um den Konkurrenzdruck aufrechtzuerhalten und um sich glücklich schätzen zu können, eine Arbeit überhaupt zu haben und so auch in diesem Konkurrenzspiel mitzuspielen und sich bis zu einem gewissen Grad etwas zuzumuten, was über die eigenen Grenzen geht, weil man ja froh ist, eine Arbeit zu haben. Und man muss ja froh sein, weil man könnte ja auch arbeitslos sein. Und so, wenn man dann einmal arbeitslos ist, ist man dann auch eher bereit, eine Arbeit anzunehmen, die jetzt vielleicht entwürdigende Rahmenbedingungen hat, weil eben die Arbeitslosigkeit droht. Und es gibt da genug andere, die sie sonst machen würden.
So ein bisschen als letzter Punkt, der uns jetzt, also Anna und mich insbesondere interessiert hat, ist das, was du jetzt bei allen Personen, die du vorgestellt hast, so ein bisschen hast durchklingen lassen, ist das ein zentraler Punkt, die Arbeit an sich selbst ist, die Arbeit an einer Art von Selbstverwirklichung auch, wenn man es vielleicht ein bisschen platt formulieren will. Und das kam im Buch, fand ich, relativ stark rüber bei manchen, ist, dass Kreativität eine große Rolle spielt, also sich selbst ausdrücken vielleicht auch. Und wir haben uns dann gefragt, inwiefern diese Begriffe nicht auch Teil einer neoliberalen Wirtschaftsordnung sein könnten oder verstanden werden könnten, in der nämlich alles verwertet werden kann. Also jetzt jemand wie Andreas Reckwitz, der Soziologe, formuliert ja auch diesen Zusammenhang zwischen Individualisierung und der Notwendigkeit, kreativ zu sein. Also Kreativität als zentrales Ausdrucksmittel und gleichzeitig als Forderung einer Marktwirtschaft an das Individuum, die ständige Erfüllung dieses Kreativitätsdispositivs sozusagen.
Dem kann ich nur zustimmen, was da jetzt gesagt wurde. Also definitiv ist es so, dass Selbstverwirklichung und Selbsterfahrung und Kreativität wesentliche Elemente des neoliberalen Kapitalismus sind, die sich schön aus den Emanzipationsversuchen heraus integriert haben oder integriert wurden. Und immer maßgeblicher werden, eben auf dem Arbeitsmarkt, wo es darum geht, als Mensch sich smart von der Masse abzuheben, um eben dazuzugehören, indem man als ein wunderbares Produkt dasteht und sich verkauft. Und das soll so individuell wie möglich passieren, aber irgendwie im Rahmen. Oder halt gerade so, dass dieser vorgesehene Rahmen ein bisschen gebrochen wird, schön kreativ eben oder schön angemalt wird oder irgendwie etwas verändert, um eben den Rahmen etwas aufzubrechen, dann bringt es ein Aha-Erlebnis, dann ist es, wow, aber ja, nicht so weit. Es muss irgendwie eine, es ist so eine Balance-Sache, ja. Also es kann, Individualisierung kann schon auch randständig angesehen werden. Ne? Dann ist man draußen sozusagen, ganz draußen aus dem Rahmen. Aber wenn man genau am Rahmen ist, das ist ideal. Ja, nicht mittendrinnen im Bild, weil dann geht man unter. Aber genauso immer den Rahmen ein bisschen dehnen. Und irgendwann sind die Randständigen dann wahrscheinlich auch drinnen. Aber dann gibt es wieder andere Randständige.